Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion von Isadore verbindet Nachhaltigkeit mit höchster Performance. Isadore ist einer der ersten Hersteller, der eine komplette Kollektion, also Arm- und Beinlinge, Trikots, Hosen, Westen und Jacken, aus recyceltem Material anbietet und dabei keine Abstriche bei Funktionalität und Style macht. Checkt die neue Kollektion auf isadore.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute gibt's wieder volles Haus oder zumindest volles virtuelles Studio, denn ich bin nicht alleine, sondern mir zugeschaltet sind meine Kollegen Moritz Pfeiffer.
Hallo.
Erik Gutglück.
Servus.
Und Christian Brunker.
Hallo.
Ja, und ich bin der Sebastian. Ich hoffe, ihr kennt mich schon an meiner lieblichen Stimme. Und heute, wenn wir so ein volles Haus haben, dann werden natürlich im Roadbike-Podcast nur die wichtigsten aller Themen besprochen. Ihr könnt es euch fast schon denken, es folgt eine Stammtischfolge, wo wir uns mal über den Sinn und den Unsinn von Rennradthemen unterhalten. Und diese Woche haben wir uns die Regeln ausgesucht. Und zwar, manche wissen vielleicht schon, was gemeint ist, wenn wir die Regeln sagen, aber was meinen wir denn? Weiß es einer von euch dreien?
Naja, die 10 Gebote wahrscheinlich.
Fast, es sind ein paar mehr. Will jemand nochmal versuchen?
Die 95 Thesen.
95 ja. Thesen, 95 Thesen schon mal gut, aber wir sprechen natürlich nicht über Luther, sondern es gibt die Regeln oder The Rules, wie sie im Original heißen, die kommen nicht aus dem Englischen, die Velominati-Regeln. Das sind 95 Regeln, die für alle Radfahrer, für alle Rennradfahrer im Speziellen gelten sollen und ja, die quasi alles regulieren, was zum Rennradfahren gehört.
Sie bieten Orientierung.
Und die wichtigsten Stilfragen, ich meine, da sind wir ja schon beim Thema beantworten sollen, final und endgültig und bar jeder Diskussion.
Genau, und wer sich an diese, wer möglichst viele dieser Regeln einhält, wird auf den Pfad der Erleuchtung geführt sozusagen und wird zum vollkommenen Velominati-Rennradfahrer.
Die Regeln sind übrigens älter als die Erfindung des Rades selbst.
Wahrscheinlich, die gab es schon vorher, bevor es überhaupt das Rad gab. Ja, wenn ihr jetzt so ein bisschen überlegt, oder nicht uns folgen könnt, über was wir sprechen. Es gibt eine Internetseite, velominati.com. Und da gibt es diese Regeln in Englisch zum Nachlesen. Es gibt aber auch ein Buch mit diesen Regeln, wo sie nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben werden auf Englisch. Das gibt es auch auf Deutsch und auch auf vielen anderen Sprachen. Ja, und diese Regeln haben in den letzten Jahren oder schon seit längerer Zeit so einen gewissen Kultstatus und werden in Radforen im Internet und auch auf der Radrunde mit Kollegen werden die immer mal wieder gerne zitiert, weil wenn jemand mal wieder gegen eine dieser Regeln verstoßen hat oder sich nicht dran gehalten hat oder sie nicht kennt. Und da sind ein paar gute und ein paar nicht so gute Regeln dabei, zumindest in unseren Augen. Und wir haben mal hart recherchiert bzw. sind hart in uns gegangen und haben rausgesucht, was wir von diesen 95 Regeln für tatsächlich für gute Regeln halten oder Regeln, die wir befolgen und was wir für eher nicht so tolle Regeln halten oder wo wir sagen, das ist ein bisschen Quatsch oder das machen wir anders und werden uns dann auch rechtfertigen müssen, warum wir denn diese Regeln brechen.
Also wie in der Religion ist es so, manche legen es sehr streng aus und manche eher interpretativ, sage ich mal. Wir gehen mal durch. Holly, was ist denn deine Hauptregel?
Oh ja, also eine Regel, die ich, die am Anfang kommt und die ich eigentlich gar nicht haben kann, und ich glaube, da werde ich schon gleich auf Worte stoßen, ist, auf Englisch heißt die harden the F up, also reiß dich gefälligst am Riemen.
Quäl dich, du Sau, in der deutschen Übersetzung.
Quäl dich, du Sau, trifft's, glaube ich, am allerbesten. Und diese Regel wird auch im Original wird die relativ wenig irgendwie erläutert, sondern die heißt einfach, stell dich nicht so an, es muss wehtun. Und da würde ich schon sagen, das ist eine Regel, der ich widerspreche, weil Rennradfahren soll ja Spaß machen und nicht
das unbedingt
wehtun.
Das ist mir neu.
So, Brunki hat sich gerade schon Runki hat sich gerade schon geräuspert. Ich glaube, der hat eine andere Meinung.
Nee, also ich finde, das ist so, es erinnert uns ja alle dran, Rennradfahren soll natürlich Spaß machen, aber natürlich geht es auch darum, den inneren Schweinehund zu besiegen und eben, um dann den größeren Spaß zu erlangen. Keiner glaubt ja, dass es Spaß macht, wenn du bei 5 Grad Nieselregen irgendwie draußen durch den Matsch donnerst und irgendwie deine Grundlageneinheiten fährst oder einfach nur so draußen fährst, ohne dass du mal einen Trainingsaspekt oder einen Trainingsvorwand hast, ich muss ja trainieren, sondern sagst, hey, es macht mir einfach Spaß und man soll sich halt nicht so anstellen. Und die Regel habe ich auch immer im Kopf, wenn man in diesen wunderbaren RTFs oder Events unterwegs ist, wo dann die Möglichkeit besteht, irgendwie abzukürzen. Irgendwie, hier könnte man ja auf die kürzere Strecke abbiegen. Das ist immer kurz vor der Abzweigung extremst verlockend zu denken, ah, schön, Spaß, hier noch 20 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Aber die Erfahrung lädt, wenn man es gemacht hat, hinterher tut es einem verdammt nochmal leid, wenn du halt heimkommst und hast halt nur die mittlere oder Gott bewahre nur die kurze Strecke gemacht und halt nicht, hey, einmal kurz Augen zu und durch und dann doch auf die lange Strecke gegangen und dann hat man auch nachher was mehr zu erzählen einfach. Also so
interpretiere ich die Regel für mich. Das alles? Also Wetter, Streckenlänge, woran kann man das noch festmachen, dieses, ja, quäl dich du Sau, stell dich nicht an?
Also ich mache es echt am Wetter fest, also hey, bei 25 Grad und Sonnenschein kann da echt jeder fahren. Da fahren sie alle, aber diejenigen, die dann wirklich sozusagen mit Leidenschaft dabei sind, die lassen sich halt auch mal von ein bisschen Nieselregen und schlechtem Wetter und ein bisschen Wind nicht abhalten. Aber Schnee, Glatteis und so weiter kann man ja noch diskutieren, aber ein bisschen Regen hat noch keinen Schaden.
Regel Nummer 5, quäl dich.
Genau.
Aber ja, Oli, was hast du denn auszusetzen daran?
Ja, das finde ich gerade interessant, weil du, Moritz, du hast vorhin schon gesagt, so manche legen die Regeln sehr streng aus und manche lassen da viel mehr Spielraum, weil für mich wäre quasi was Christian gerade beschrieben hat mit dem so Nieselregen oder eben die nicht abzukürzen bei der RTF oder so, das würde gar nicht für mich unter quäl dich du Sau oder unter harden the F up fallen, sondern das wäre eher so, ja, das macht ja Spaß, also das will man ja auch und also dafür muss ich mich fast nicht quälen, also würde ich sagen, vielleicht so die ersten 5 Minuten, wenn man tatsächlich irgendwie im Winter bei Schmuddelwetter fährt, aber irgendwann wird's, es wird dann, macht dann so schnell Spaß, da ich habe die Regel immer so ein bisschen interpretiert, dass mir jemand verbieten will, auch mal zu sagen, ach, heute bleibe ich auf der Couch sitzen und da lasse ich mir nicht reinreden, weil Couch muss auch mal sein, oder?
Ja, aber ich habe diese Stimme in meinem Kopf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Sonntagnachmittag irgendwie, jetzt Winter, Frühjahr, man hätte prinzipiell Zeit für eine Runde. Man guckt aus dem Fenster und sieht, bewölkt, jetzt nicht so das Traumradwetter, wo man sagt, hey, da macht's unfassbar viel Spaß, draußen rumzufahren. Und wenn dann die Stimme im Kopf sagt, hey, jetzt stell dich mal jetzt so an, die hilft einem dann so den letzten Schubs zu geben, um dann doch rauszugehen und zu fahren, auch wenn es eben nicht perfekte Bedingungen sind, sondern hey, jetzt stell dich halt nicht so an.
Das aber ist ja schon, ja.
Man könnte es ja auch so interpretieren, jetzt stell dich halt nicht so an, bleib halt am Hinterrad dran. Es geht halt hier jetzt einen Berg hoch und jetzt lass dich halt nicht abhängen.
Das ist natürlich auch was, aber auch selbst da muss ich sagen, ja, wenn ich ein quasi keinen...
Wenn du einen Ford quer sitzen hast, lässt er halt abreißen.
Ja, oder wenn es um nichts geht, also ich muss nicht jedes Mal quasi so hart sein und immer bei jeder Attacke mitgehen, weil manchmal fahre ich ja auch einfach nur für den Genuss oder zumindest rede ich mir das dann ein,
das
wenn ich nicht mehr folgen kann.
Das habe ich bisher bei unseren gemeinsamen Ausfahrten nicht kennengelernt, weil du bei den Ortsschildsprints immer schön gegenhältst.
Ja, das war ja Genuss.
Ja. Also der strengt sich ja nicht mal an, der Holi. Ja.
Also die anderen Kollegen abzuhängen, ja, das kann man durchaus als Genuss feiern.
Okay, ich sehe schon, also wir haben uns jetzt für die erste Regel natürlich eine wirklich eine höchst debattierfähige Regel ausgesucht, also wo man richtig sich drüber streiten kann. Vielleicht sprechen wir mal über eine, die wir rausgesucht haben, wo wir vielleicht sogar alle zustimmen können. Moritz, du hattest doch mit der Regel Nummer 8
konntest du dich anfangen. Ja, die Regel Nummer 8 besagt, dass Sättel, Lenker und Reifen farblich zueinander passen müssen. Und da finde ich, da gehört eigentlich auch die Regel Nummer 28 dazu, dass Socken jede Farbe haben können, aber sie müssen immer auch zum Rest passen.
Ich kenne die Regel so, sie heißt, Socken können jede verdammte Farbe haben, aber sie müssen weiß sein.
Ja, so war es. Und da sagen ja die Veluminati in besagter Regel Nummer 8, die können jede Farbe haben und aus. Das kann schwarz sein oder weiß oder auch jede andere, aber sie müssen zum Rest passen. Dass das viel wichtiger ist, als dass sie weiß sind. Und it's in the details. Ich mag halt diese kleinen Details, wenn das halt zueinander passt, eben Lenkerband und Sattel oder halt eben noch die Reifen oder eben halt auch die Socken. Das finde ich total wichtig. Und ich gebe zu, wenn jemand irgendwie so völlig verlottert ankommt und einfach ein Lenkerband hat, was nicht zum Sattel passt, dann finde ich das schon. Frage ich mich schon, ob es dem Menschen noch ganz gut geht. Oder ob der sich schon aufgegeben hat.
Wer unterschiedliche Lenker und Sättel fährt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wie es so schön heißt.
Aber wie machst du das mit den Reifen? Nicht? Ich meine, Reifen sind ja irgendwie immer dominant, zumindest schwarz. Also okay, es gibt so diese ockerfarbene Seitenwand bei manchen, aber wenn du jetzt irgendwie ein rotes Lenkerband und einen roten Sattel hast, fährst du ja keine roten Reifen, oder?
Erinnere mich noch früher dran, was waren das, irgendwelche Schwalbe, Michelin, die es in 10 verschiedenen Farbvarianten gab, die noch so einen farbigen Streifen an der Seite hatten.
Ja, aber das sieht doch so aus,
was es noch gibt.
Bei Pirelli gibt es das jetzt immer noch. Da hast du halt ein rote Decals oder halt weiß oder gelb. Und da muss man sich dann halt anpassen.
Also ich muss sagen, ich hatte früher auch ein Rad, das hatte einen von gelb nach roten Farbverlauf. Und da hatte ich dann natürlich einen gelben Vorderreifen oder einen roten Hinterreifen.
Also das sind dann die ganz schweren Aufgaben.
Ja,
und ich konnte es aber auch gar nicht fassen, wie, also ich habe auch damals noch gefahren, als es viele von diesen bunten Reifen gab, die gibt es tatsächlich nicht mehr so häufig, weil man gemerkt hat, dass die schwarze Gummimischung einfach am besten funktioniert auf der Straße und eine farbige Gummimischung nie so super Grip hat und sonst was. Da muss man Prioritäten setzen, bin ich ganz bei dir, aber ich bin auch in einer Zeit gefahren, da war das noch nicht so bekannt und da gab es halt echt Reifen in allen Regenbogenfarben und wer da sich nicht die Mühe gegeben hat, quasi dann den farblich passenden Reifen drauf zu machen, im schlimmsten Fall dann nicht einfach nur einen schwarzen, sondern einen in einer wirklich, in Anführungszeichen, falschen Farbe. Also da muss ich schon auch sagen, da habe ich die Nase gerümpft. Also,
ja, wenn man dann aufs Fahrrad guckt und dann kriegt man irgendwie so ein Flimmern vor den Augen, das geht nicht.
Nee, genau. Und bei den Socken würde ich auch sagen, ja, die dürfen jede Farbe haben, weil so mit so Socken kann man schon auch echt mal einen guten Akzent setzen, wenn man halt sonst eher so ein paar gedecktes Trikot und Hose trägt. Hose ist ja auch meistens schwarz. Das war sogar auch eine Regel, die wir, glaube ich, nicht auf unserer Liste haben, aber Radhosen sind immer schwarz. Und wenn da ein paar farbige Socken mal das Outfit noch so ein bisschen auflockern, da bin ich als Style-Ikone bin ich da voll, kann ich voll unterschreiben.
Ja, und wenn man auch den Helm passend, also das finde ich ist auch so ein Element, wenn der Helm auch noch zu den Socken zum Beispiel passt oder zur Brille, das finde ich schon, auf so Details kann man halt Acht geben. Also insofern, meine Regel Nummer 8 und Nummer 28, beide kann ich voll unterschreiben.
Wenn wir gerade bei so Stil- und Klamottenfragen sind, da gibt es ja auch die Regel Nummer 17, Teamkit ist for members of the team. Also ein Teamkit darf nur tragen, wer auch in besagtem Team fährt. Und da haben, glaube ich, Christian und Erik ein bisschen was zu sagen zu dieser Regel, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also ich finde, wir Radfahrer versuchen uns ja immer von den Fußballern abzugrenzen. Und das ist, finde ich, für mich die Regel, mit der man das am besten auch visualisieren kann. Für jeden erkennbar, dass man eben kein Fußballfan, sondern ein Radfahrer ist.
Ja, wenn man vom Fahrrad noch absieht, was man ja noch dabei hat.
Ja, im besten Fall, ja. Es ist natürlich irgendwie im Radsport oder im Fußball, finde ich, wenn du Fan von, ich sag jetzt mal, Bayern München bist und du kaufst dir das Trikot, der FC Bayern München,
war dann immer ist
der
FC überhaupt Bayern nicht mehr München. Zu helfen.
Du musst jetzt nicht so ein menschenverachtendes Beispiel nehmen. Du kannst
ja. Aber wenn man da Fan von seinem Verein ist, dann den Verein, den gibt es schon im Zweifel seit vielen, vielen Jahren, den wird es auch in vielen Jahren so geben, immer unter dem Namen Radsportteams. Wenn wir jetzt mal in die letzten 10 Jahre gucken, und das ist ja ein reges Kommen und Gehen. Und da dann irgendwie die ganze Klamotte zu haben, irgendwie von Trikot, Hose, Helm, Socken, Man sieht ja auch manchmal Leute, die dann auch wirklich mit dem Originalmodell, was das Team fährt, dir entgegenkommen und du aber den Leuten ansiehst, dass sie für das Team nicht arbeiten. Boah, finde ich irgendwie schwierig. Also.
Spielst du da etwa auf nicht so definierte Muskeln, sage ich mal, an? Oder,
ja.
Es kann ja sein, es gibt ja viele Menschen, die in so einem Team arbeiten. Also vielleicht ist ja derjenige, den du da siehst, ist das ja der Masseur oder der Mechaniker oder sonst irgendwie sowas.
Der Teamkoch,
genau.
Das kann natürlich sein. Also dann ist es auch okay, wenn man für das Team arbeitet. Aber ich kenne halt Leute, die kaufen sich dann irgendwie, keine Ahnung, die sind dann irgendwie Fans von Bora Hansgrohe, was ja cool ist. Und die fahren dann halt auch in der kompletten Montur rum und geben da Tausende von Euro für aus. Und ich denke mir immer, oh Gott, okay, was macht ihr, wenn das Team in 2 Jahren mal anders heißt oder wenn die den Radhersteller wechseln oder ja.
Ja, wobei ich da mein Veto einlegen würde und würde sagen, okay, klar, ein Teamtrikot ist jetzt nicht, wäre nicht meine primäre Wahl, aber ich finde, das ist durchaus legitim, Teams gut zu finden, auch wenn die natürlich nicht so beständig sind wie jetzt Fußballvereine, aber ich finde, wenn man sich die Hose und, also man sieht ja auch Kandidaten, die tragen die Hose von dem einen Team und das Trikot vom anderen Team. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber wenn ich sage, okay, ich habe ein, es gibt ja auch bei den Team-Trikots durchaus Unterschiede optischer Qualität. Also es gibt ja schicke und es gibt halt echt so Litfaßsäulen-Teams, wo ich sage, die würde ich jetzt dann nicht fahren. Aber bei den Team-Trikots bin ich dann auch so, dass ich sage, okay, wenn dann jemand wirklich ein Team gut findet, dann soll er meinetwegen damit rumfahren. Also das wäre jetzt nichts, wo ich irgendjemanden schief angucken würde. Da bin ich dann eher so, das soll sein und vor allem, was man ja auch bedenken muss, irgendwann werden die Dinger ja auch wieder cool. Also ich meine, wer heute mit dem Gerolsteiner-Trikot rumfährt oder mit dem Mapai oder mit dem Saeco oder was weiß ich was, die
Kelme.
Die entwickeln ja mit der Zeit irgendwie eine gewisse, Kultfaktor. Cool. Ich meine, ich glaube, es gibt ein paar immer noch so im Replika irgendwo Shop, glaube ich, so bei irgendwelchen Spezialisten. Aber wenn man natürlich nur ein Original hat, ist es natürlich schon nochmal was anderes.
Also wenn kam im letzten Sommer jemand mit voller US Postal Montur auch
entgegen. Ja, das wäre jetzt bei den, wo ja, ich jetzt sagen würde, das kommt ganz knapp vor Rabobank. Also
was das Problem natürlich auch ein bisschen einfacher machen würde, wenn quasi die Teams, wenn die zusätzlich zum Profi-Trikot ein vielleicht etwas anders gestaltetes Fan-Trikot rausbringen würden, was es glaube ich auch schon mal gab. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf das Team, das das gemacht hat, aber dann würde man quasi dieser Verwechslungsgefahr aus dem Weg gehen oder sich nicht, wie soll ich sagen, mit fremden Lorbeeren schmücken ist es ja fast dann, sondern dann könnte man seine Unterstützung halt zeigen, aber hätte nicht dieses Original, würde nicht so den Eindruck erwecken, als wäre immer der Profi hier.
Ja, und was ich dann auch noch ergänzen würde, es kommt natürlich bei vielem drauf an, also ich meine, wie diskussionswürdiger man aussieht, desto besser müssen die Beine sein. Also sprich, wenn du richtig, richtig gut bist, dann kannst du eigentlich fast alles fahren. Aber wenn du halt echt eine absolute Wurst auf dem Rad bist und im gelben Trikot, da kommen wir noch zu einer Regel, die jetzt nur so an, die so eine Side-Regel davon ist, Respect the Jersey, also Leader-Trikots wie gelbes Trikot, gepunktetes Trikot etc. Da bin ich dann auch ganz dabei, dass ich sage, okay, die haben beim Hobbysportler einfach nichts verloren. Also es gibt ja auch nichts Peinlicheres als irgendjemand, der mit dem gelben Trikot irgendwo auftaucht und mit Mio Noten 18er Schnitt hinkriegt. Also das ist so, wo ich mir denke, da, nein, tu es nicht.
Aber würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt zur Tour de France geht, ihr geht zu einer Bergetappe, ihr feuert da die Fans an, ihr fahrt jetzt nicht selber, sondern ihr seid da als Fans, dann kann man doch auch ein Trikot anziehen, oder? Und seine Unterstützung, das ist doch da auch dieser Fußballcharakter. Das ist unsere Arena, ist die Straße. Wir stehen dann am Straßenrand, jubeln die Fahrer an. Und das kann man doch auch machen, indem man ein Trikot hat, oder?
Wäre ich eigentlich da bei dir, nur ich finde so ein Radtrikot, wenn man das anhat und nicht auf dem Rad sitzt oder am Ende noch eine normale Hose dazu anhat, irgendwie sieht das nicht aus. Und wenn du am Straßenrand stehst, quasi in Radhose und Radtrikot mit Sneakern unten, das sieht auch komisch aus. Also da, ich kann schon verstehen, aber auch da würde ich mir eher dann quasi ein T-Shirt im Teamdesign wünschen, also mit in Teamfarben, quasi als Fan Leisurewear, wie man heutzutage sagt, als Fan-Unterstützer-Trikot. Was ist ja auch, ich glaube, bei Education First letztes Jahr zumindest, ja, gab es das. Die haben quasi so ein Sonnenhut und ein normales Trikot mit dem in den Teamfarben und Teamlogo drauf. Und das, finde ich, ist dann wieder, klar, ist natürlich auch, macht man vielleicht noch ein bisschen extra Kohle von den Fans, aber das finde ich dann, sowas finde ich auch immer cool, um seine Unterstützung zu zeigen.
Ich interpretiere das ja, oder ich verstehe es immer so, für mich, ich bin halt ein Radsport-Fan und nicht Fan von bestimmten Fahrern oder von bestimmten Teams. Und klar, ist jetzt schon eine Weile her, dass man irgendwie mal bei einem Profirennen am Straßenrand stehen konnte, aber ich bin dann immer so, ich feuer da jeden an. Und wenn da in der Ausreißergruppe ein Cofidis-Fahrer vorbeikommt, dann feuer ich den an. Und wenn nachher das Gruppetto kommt mit, weiß ich nicht, den ganzen anderen, oder das Peloton mit den ganzen anderen Fahrern, dann feuer ich die auch an. Also mir ist da egal, welcher Fahrer das ist. Ich find alle Teams und alle Fahrer cool.
Und das, finde ich, unterscheidet auch wieder den Radsportfan vom Fußballfan, weil der Fußballfan, der ins Stadion geht und so sagt, oh, ich möchte jetzt hier mal ein schönes Spiel gucken, eine spannende Partie, und dann soll am Ende der Beste gewinnen.
Ey, ich kotze gleich.
Der ist mir sehr suspekt. Ja. Beim Fußball ist es so, wenn deine Mannschaft, du gehst ins Stadion, und wenn deine Mannschaft die ganze Zeit unterlegen ist, scheiße spielt bis zum Gehtnichtmehr und in der letzten Minute einen unberechtigten Handelfmeter kriegt und dann gewinnt, dann ist das ein grandioses Spiel gewesen.
Ja, genau.
Ach je, das sind Sachen, von denen ich nachts träume. Ganz schlechtes Thema gerade, aber egal.
Ja, zur Erklärung der Zuhörer, Kollege Brunker ist Schalke-Fan und hat gerade nichts zu lachen. Ja, aber wir waren noch bei den anderen Trikots, nämlich bei den Leader-Jerseys, also gelbes Trikot, gepunktetes Trikot, grünes Trikot oder auch ganz beliebt das Weltmeister-Trikot, das Regenbogen-Trikot. Darf man nicht fahren, sagt Brunki. Gibt es Gegenstimmen?
Ich kann nur zustimmen. Unterschreibe ich mit Vor- und Nachnamen.
Also wenn ich mit einem gelben Trikot auf der Straße rumfahre, dann muss ich also... 42er Schnitt, weißt du, wie schlecht das ist? Also das ist so das untere Level, mit dem man damit rumfahren kann. Wenn ich mit dem alles versäge, was nur ansatzweise in meine Nähe kommt, dann sei es ihm gegönnt, aber...
Ich muss also zugeben, ich glaube, diese Regel habe ich zumindest vielleicht in Teilen auch schon mal gebrochen. Nicht zum Glück, nicht mit dem gelben Trikot oder einem gepunkteten Trikot, aber ich hatte mal eine Sonnenbrille, die Weltmeisterstreifen hatte. Damit habe ich mich zwar gefühlt wie ein Weltmeister, aber ich konnte der Weltmeistertitel auf dem Papier, den kann ich noch nicht nachweisen. Weltmeister der Herzen vielleicht, aber und ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine, hat nicht Rudy Project auch so ein bisschen Weltmeisterstreifen? Nee, Richie hat Weltmeisterstreifen doch im Logo.
Ja gut, das
so
würde ich jetzt mal... Da kannst du ja als Hobbyfahrer nichts für.
Nee, da kann man tatsächlich nichts für. Aber die Brille, die war... Also Richie macht keine Brillen, die war nicht von Richie. Da habe ich keine Ausrede. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Brille war. Die habe ich auch relativ lang getragen. Aber irgendwann hat mir dann, glaube ich, auch mal ein ehemaliger Kollege da mich darauf hingewiesen, dass man eigentlich diese Streifen nur anziehen darf, wenn man wirklich Weltmeister ist. Und das... fehlt mir leider bisher noch auf meiner Liste.
Kann ja noch werden.
Wir haben ja den virtuellen Weltmeister hier in der Runde. Christian Brunker, seinerzeit bei der Weltmeisterschaft der Radsportjournalisten.
Meine mit einer 30 Sekunden Ruhm.
Mit der Startattacke vom Feld abgesetzt und eben erfuhr virtuell im Regenbogentrikot.
Ja.
Ich finde... Also, wenn jemand das tragen kann, dann eigentlich du.
Ja, das muss
Ich wollte gerade sagen, eine Brille ist da drin mit Weltmeisterstreifen.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht auch schon Socken.
Die Attacke war quasi ja schon vor der ersten Hügelkuppe schon beendet und bevor es oben über die Kuppe rumging, war ich hinten schon wieder abgehängt. Also von daher, aber es war es wert.
Es war mehr so eine Attacke im neutralisierten Bereich quasi.
Nee,
Rennen war schon freigegeben.
Das Rennen, das war ein scharfes Rennen.
Das war scharf, ja.
Es war schon freigegeben. Also.
Brunki war an der Spitze.
Genau, einmal ein Rennen angeführt, einmal im Leben. Das war mein Ziel dieser Attacke. Einmal im Leben irgendwie ein Rennen anführen.
Und wir reden noch heute darüber. Ja.
Also bevor die Rotbike-Redaktionskollegen Vollgas hinterhergestiefelt sind.
nee, wir haben die Attacke.
Wir haben das Feld kontrolliert.
Gedeckt. Wir haben das Feld kontrolliert. Wir haben sogar Stürze versucht zu initiieren, aber.
Wenn wir gerade schon bei der Hochgeschwindigkeit sind und Weltmeister, komme ich so ein bisschen auf einen von meinen Favoriten, Regel Nummer 23, die jetzt gerade wieder brandaktuell geworden ist. Die heißt im Original Tuck only after reaching escape velocity. Also man soll sich erst quasi richtig klein machen auf dem Rad, wenn man die absolute Fallgeschwindigkeit erreicht hat. Also oder die Maximalgeschwindigkeit. Und das passt ja zur aktuellen UCI-Regelung, die ab 1. April in Kraft tritt, die den Supertuck, also diese Position, wo man auf dem Oberrohr vorm Sattel sitzt und so die Arme angewinkelt am Oberlenker hat, die diese Position verbietet. Und das finde ich auch. Also wer quasi noch viel mittreten kann, der muss sich noch nicht klein machen, weil der kann noch selber gut genug Gas geben. Ist es euch schon mal vorgekommen, dass quasi jemand da neben euch fährt und sich klein macht und ihr einfach noch locker mittreten könnt und ihn dann im Staub zurücklasst?
Also nicht unbedingt, wenn man noch treten kann, aber also ich finde grundsätzlich jetzt... Also beim Profisport bin ich schon der Meinung, dass es nicht falsch ist, dass sie es verbieten. Aber andererseits können die in der Regel ja auch halbwegs Fahrrad fahren. Wo ich es problematischer finde, ist, wenn bei einem Jedermannrennen oder bei irgendwelchen Anlässen, bei der Gruppenfahrt oder sowas, wenn halt wirklich viele drumherum sind, wenn da einer meint, auf einmal die Hände von der Bremse zu nehmen oder vom Lenker oder halt oben nur auf den Oberlenker zu legen und sich da aufs Oberrohr zu legen. Also das finde ich, das darf halt wirklich nicht sein, weil das hat in so einem Feld nichts verloren. Das ist viel zu gefährlich und das darf jeder gerne machen, wenn er alleine unterwegs ist, aber nicht, wenn eine Gruppe zusammenfährt.
Diese Position ist meine Meinung. Ja, die Position ist eigentlich quasi dafür, wenn du alleine irgendwo runterfährst und quasi am Ende deiner 53-11er Übersetzung bist und dann aber immer noch es geradeaus geht und du freie Sicht hast und dann noch ein bisschen Geschwindigkeit daraus zu kitzeln, dafür ist diese Position eigentlich gedacht. So interpretiere ich auch die Regel. Also wer sich so klein macht auf dem Rad, der muss schon richtig, richtig schnell sein und da stehe ich jetzt so, der muss auch können.
Ja, wobei, das wäre mir auch egal. Also wenn derjenige meint, der muss das bei 25 km/h machen, wenn er alleine ist, dann darf er das auch gerne machen. Aber halt, der
sieht ja keiner.
Darf nicht so gerne machen, wenn ich daneben oder da davor fahre. Oder dahinter, je nachdem.
Wir haben auch noch eine Regel, die ich weiß, dass die schon bei uns im Social-Media-Bereich für viel Diskussion gesorgt hat. Nicht, weil wir da die Regeln besprochen haben, sondern immer, wenn es um das Thema geht, nämlich die Regel Nummer 33. Shave your guns. Also mach dir die Beine glatt. Was sagt ihr? Ist das eine Top-Regel oder eher eine Flop-Regel?
Top.
Ja, top natürlich.
Also, ich wollte gerade sagen.
Gibt's nichts zu diskutieren.
Nee, da gibt's echt nichts zu diskutieren. Ich erkläre das immer mit, wer Punk sein will und halt sich eine Biedermann-Frisur stehen lässt, der gehört halt auch nicht dazu. Also irgendwie, das ist so... Das gehört halt einfach dazu, Punkt. Also ich meine, ich glaube, es war ja bei jedem so, dass er irgendwann diesen Schritt machen musste. Ich meine, ich weiß noch, als ich jung war, war er dann irgendwann froh, wenn man die ersten Haare an den Beinen wuchsen und man sich dann irgendwie erwachsen vorkam und dann irgendwann sich dann mit, gut, bei mir war es relativ spät, meine sozusagen Beinenthaarung sozusagen.
Wo die Haare kamen oder wo du angefangen hast?
Beides. Beides. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich tatsächlich dann den Rasierer mal das erste Mal angesetzt habe, weil die klassischen Vorbehalte von, wie sieht denn das aus und was sagt die Freundin und oder damals Freundin, sie hat mich trotzdem geheiratet, also von daher alles gut.
Ja, genau deswegen hat sie dich geheiratet, nicht trotzdem.
Nur deswegen.
Wegen der schönen Lange. Aber ja, ich meine, es gibt ja diese Argumente, die man sagt, so ja, dann beim Sturz vernarbt es dann nicht so. Aber ich muss auch sagen, also jeder, der quasi sich irgendwie so, oder bei der Massage zieht es dann nicht so oder so, keine Ahnung.
Es sieht einfach besser aus, verdammte Hacke. Das ist reine alles, Eitelkeit. Das ist reine Eitelkeit. Also dieses ganze, es ist aerodynamischer, bei Massagen oder wenn ich stürze und muss da Pflaster draufkleben, dann gehen die Pflaster besser ab. Ey, was für ein Bullshit, ehrlich gesagt.
Hey, da haben wir ja ein virtuelles Wespennest gestochen.
Gerade. Aber ich muss auch sagen, wenn man das irgendwie lange genug macht, kriegt man auch irgendwie so ein Ästhetik- oder Schönheitsideal, dass wenn ich jetzt im Sommer normale Männer, die nicht Rennrad fahren, in kurzen Hosen sehe und da dieses Alf-Kostüm an den Beinen sehe, dass ich dann denke, um Gottes Willen, wie seht ihr denn aus? Wie ungepflegt.
Ich kenne da die, ja. Ich glaube, Specialized führt dir die nach oben auf eine Chewbacca-Skala ein.
Also ist natürlich, wir sind ja hier politisch korrekt, es darf ja jeder machen, wie er will, aber wir plädieren dafür, es zu tun.
Ja. Oder es zumindest mal auszuprobieren und wem es partout nicht zusagt, der kann es ja auch wieder lassen. Aber
man kann ja auch im Hochsommer mit Beinlingen fahren, ist ja kein Problem.
Ja, genau. Aber man, also jeder, der Rennrad fährt, sollte das mal probiert haben, ob es ihm nicht besser gefällt, besser aussieht und besser einfach taugt. Und wie gesagt, wer die große Veluminati-Erleuchtung erreichen muss und diese Regeln befolgen, der da gehört die Regelnummer 33 einfach dazu. Also.
Ja, vor allem, Erik, was du meintest mit von Wiedererkennbarkeit, ich finde, das ist auch so ein ganz nettes Zeichen, wenn man dann irgendwie mal am Strand irgendwie unterwegs ist und sieht halt dann andere Männer mit rasierten Beinen, dann weiß man meistens schon, ich meine, gut, wenn man die Tanlines, wo wir, glaube ich, auch noch zukommen. Oder haben wir die gestrichen in der Diskussionsrunde?
Doch, die sind.
Das haben wir doch schon, die super Überleitung. Erkennt man ja dann auch andere Rennradfahrer. Also man erkennt sich dann sozusagen auch am Pool irgendwie und weiß, ah, der ist vom selben Schlag wie man selber.
Ja. Aber das ist gut, dass du die erwähnst, diese Bräunungslinien, die Regel Nummer 7. Das ist nämlich mal eine Regel, wo ich sage, da bin ich nicht einverstanden mit den Veluminati-Regeln, weil ich finde, diese Regel 7 sagt, also hier, wie heißen sie, die Bräunungslinien, die müssen kultiviert werden und wirklich rasiermesserscharf sein. Und das finde ich überhaupt nicht. Da, in der weiteren Ausführung dieser Regel oder in der Begründung der Regel geht es dann darum, dass man da wirklich achten muss, dass das ganz, ganz klarer Übergang ist und ja, also ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin der Meinung, entgegen der Regel darf man auch mal das im Hochsommer oder so die Shorts so ein bisschen hochziehen oder das Trikot so ein bisschen hochziehen, dass der Übergang so ein bisschen weicher wird, weil
Moritz,
ich habe ganz furchtbare
Bilder im Kopf, wie du die Bip-Short hochziehst, damit sozusagen die Oberschenkel auch ein bisschen Bräune kriegen. Also da krieg ich Plack.
Naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Bip-Short, die bis knapp zu den Knien geht, ein bisschen hochziehen und das, was du jetzt vielleicht vor deinem geistigen Auge gesehen hast, Bip-Short quasi bis zu den Popobacken
hochziehen. Ja, weil die Kandidaten sind es ja auch. Also die sieht man ja auch, wenn man in den Alpen irgendwie unterwegs ist, dann ich kenne auch welche in meinem mehr oder weniger großen Verwandtenkreis, um es nicht präziser zu machen, die das auch machen, trotz meines entschiedensten Vetos, dass sich die Bips hochziehen, damit halt sozusagen auch der Oberschenkel ein bisschen Farbe abkriegt und da kriege ich echt Plack.
Ja, aber das ist doch, wenn man dann im Sommer geht man ins Freibad oder ist am Meer im Urlaub oder sonst irgendwas. Hm. Und dann ist man wirklich käsebleich. Man geht raus und legt sich dahin und man hat quasi schwarze Arme und schwarze Beine und dann irgendwie auf einmal käseweiß.
Ja, wobei sich das bei mir, dadurch, dass ich halt dann doch mehr als eine Bip-Short habe, die haben ja ohnehin unterschiedliche Längen. Von daher ist der Übergang eh nicht so immer auf einem Punkt, wie das quasi im Idealbild gezeichnet ist.
Aber es gibt auch Beispiele dafür, die das machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr dem Remco Evenepoel, ob ihr dem folgt bei Instagram. Mhm. Der ist echt krass. Also der ist wirklich das Idealbild dieser Regel Nummer 7. Und diese Trikots, die waren ja früher bis zum Oberarm, also relativ weit oben auch. Mhm. Und mittlerweile ist das ja so, dass diese Aero-Trikots bis kurz vorm Ellenbogen gehen. Und der Remco und auch viele andere haben dann wirklich diese Schwarz-Weiß-Kante unmittelbar über dem Ellenbogen. Und wenn man dann ein normales Trikot anhat, ein normales T-Shirt anhat in der Freizeit.
Sieht das extrem kacke aus.
Das sieht einfach extrem kacke aus. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch mit dieser Regel. Ich hatte nämlich mal ein prägendes Erlebnis. Und zwar hatte ich in einem Jahr, wo ich mal wirklich extrem viel gefahren bin und eine solche Kante hatte, mal ein ärmelloses T-Shirt an, das war grün. Dann hatte ich diese weißen Arme und dann das quasi schwarzen Arm da drunter und dann hat mich einer im Scherz gefragt, oh geil, das ist ein total schönes grün-weißes T-Shirt, was ist das denn? Das fand ich dann doch ein bisschen unangenehm und
aber ja, Moritz, wenn du,
ich weiß nicht, seither achte ich darauf.
Also wenn du diese Regel irgendwie nicht für voll nehmen kannst, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit da dahinter steckt, dass man am Ende des Jahres immer noch eine gestochen scharfe Profikante hat an den Waden von den Socken, an den Oberschenkeln von der Hose und an den Armen vom Trikot. Das ist nämlich, also ich habe, glaube ich, noch keinen Sommer hinbekommen, wo nicht doch mal irgendwie an einem sonnigen Tag das beim Fahren so ein bisschen verrutscht und dann die Kante versaut ist.
hinüber
ist. Und dann kannst du nicht mehr schlafen.
Oder wie? Nee, dann ist die Saison gelaufen bei mir.
Kann man das nicht irgendwie mit Isoband abkleben oder so? Dass man sich dann so ein... Aber...
Also ich muss sagen, ich finde diese Regel, ich finde die auch eher ein Flop bei den Regeln, aber auch eher, was die mit leicht zu beeindruckenden Leuten macht, weil ich immer wieder im Frühjahr mit auch im Trainingslager auf Mallorca mit Freunden unterwegs war, die dann gesagt haben, nee, sie cremen sich nicht ein, damit diese Kante möglichst schnell, möglichst klar ist, und ich so sag, Leute, Hautkrebs ist wirklich so leicht zu verhindern.
Auch cremt da, euch doch auch bitte. Da, man muss Prioritäten setzen.
Ja, genau. Und da denke ich so, also deswegen möchte ich diese Regel quasi aufgrund der Gefahr für ja, was sagen wir mal, leicht zu beeindruckende Menschen, möchte ich diese Regel gerne als eher als Flop bezeichnen. Weil ja, die, also ich finde es auch immer gut, wenn man so ein bisschen erkennt, was ihr vorhin gesagt habt, dass man so ein bisschen auch aus der Ferne erkennt, hey, der fährt anscheinend auch Rad, wenn man am Pool ist und so. Und aber ja, es sieht, umso härter die Kante, umso härter sieht es auch manchmal doof aus.
Wir wollen ja auf dem Rad gut aussehen und nicht am Pool.
Wir sind ja auf dem Rad, wenn andere am Pool sind.
Ja, aber vorsätzlich scheiße aussehen am Pool ist doch auch nichts. Ja.
Also die einzig wirklich blöde Tanline, das gebe ich zu, das ist die, die man irgendwann so vom Helm so ein bisschen dann mitten im Gesicht hat, also mitten auf der Stirn.
Oder über der Wange von den Riemen, ist auch sehr schön.
Genau.
Ja, wobei das man ja auch sagen muss, dass Radfahrer am Pool jetzt generell nicht so die Traumathleten sind von ihren Körpern mit den ausgemergelten, also jetzt der idealtypische Radfahrer mit seinem ausgemergelten Oberkörper, kein Gramm Fett dran, Muskeln wie Streichhölzchen und...
Ich arbeite zurzeit daran, dass das nicht mehr so ist.
Ich wollte sagen, zum Glück sind wir keine so unästhetischen Profisportlerkörper, sondern einfach gut genährte Durchschnittsbürger. Insofern ist da keine Gefahr.
Ja, ich meine, du bist ja immerhin noch Triathlet. Ich meine, so Schwimmer haben jetzt zumindest mal noch ein bisschen was von Oberkörpermuskulatur.
Aber dafür gab es bei uns lange Zeit lang die ärmellosen Trikots. Die auch immer eine große Stilsünde waren.
Die sind erst die Stilsünde, wenn man zu den ärmellosen Trikots die Armlinge trägt.
Nein, ärmellose Trikots sind immer eine Stilsünde. Also Triathlon lasse ich es ja gelten, das zählt nicht als Radsport, aber wer mit dem ärmellosen Trikot normal Rennrad fährt, also da bin ich dann auch wieder...
Hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Holy, aber müsst ihr Triathleten nicht auch die Arme rasieren? Also müsst ihr nicht überall alles rasieren?
Kann man machen. Also wirklich alles? Je nachdem, wonach dir der Sinn steht. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber an den Armen
alles
sind ja meistens...
Alles nichts muss.
Genau, an den Armen sind meistens... Schwimmer rasieren sich tatsächlich die Arme. Aber da du beim Triathlon ja oft... beim Schwimmen einen Neoprenanzug hast, ist es ein bisschen vergebene Mühe. Und tatsächlich beim Radfahren, also wenn man jetzt rein von der Aerodynamik ausgeht, Armrasieren bringt wirklich fast nichts, weil die Arme sich nicht bewegen. Die Beine bewegen sich, da ist das mit dem Rasieren. Aber wo wir hier gerade so über Triathlon sprechen, das ist eine Regel, die ich auch natürlich nicht gut heißen kann, nämlich die Regel Nummer 43, a bike race shall never be preceded with a swim and or followed by a run. Also ein Radrennen soll... einem Radrennen soll nie ein Schwimmen vorherangehen und es darf auch nie von einem Lauf gefolgt werden. Also irgendjemand bei den Velominati hat wohl was gegen Triathleten.
Leider nichts, was hilft.
Leider nichts, was hilft, genau. Also, ist so, ich meine, das spiegelt die leichte Animosität zwischen Radfahrern und Triathleten wieder. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, das hat nachgelassen. Oder ist das nur meine rosarote Brille, die ich aufhab?
Also ich finde, man kann es ja mal ausprobieren. Ich habe es auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Triathlon, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich muss da jetzt nicht unbedingt wieder hin zurück. Aber ich würde auch eher sagen, diese Regel 43... die würde ich jetzt nicht zu streng auslegen.
Ja, ich denke auch, das kann jeder mal ausprobieren. Ich meine, ich gehe immer von der Warte aus. Ich meine, man sieht ja ab und zu mal so Triathlon-Kollegen beim Rennradtraining, wenn die mit ihren komischen Zeitfahrrädern irgendwo rumjuckeln. Das ist dann so jein. Also die müssen halt auch schon richtig schnell sein, damit es irgendwie beeindruckend ist. Also man sieht ja auch manchmal so Kandidaten, die haben dann ihre, keine Ahnung, 10.000 Euro super Zeitmaschinen liegen da drauf wie ein Eichhörnchen und krebsen mit 25 über die Landstraße. Also da denke ich mir auch so.
Du erwischst die halt immer bei den Grundlageneinheiten.
Ich bin einfach immer zu schnell.
Während die in Intervall fahren.
Aber wie wäre das denn mit dieser Regel? Also ich habe mal bei einer Triathlon-Staffel mitgemacht und ich habe den Radfahrpart übernommen. Würde das auch unter diese Regel fallen oder?
Ich glaube, das ist noch okay.
Ja. Gute Frage, ja, weil du bist ja nicht geschwommen und du bist ja auch nicht gelaufen. Ja. Also insofern könnten wir das gerade nochmal durchgehen lassen, dass du da keinen Regelbruch betreibst. Ausnahmsweise. Aber du hast natürlich, du bist so ein Enabler, du bist der Drogendealer, der das den Abhängigen quasi ermöglicht, quasi sich zu zerstören, indem du quasi einer Staffel geholfen hast, an einem Triathlon teilzunehmen. Du hast dich quasi, jetzt wo ich so drüber nachdenke, doch, du hast dich strafbar gemacht.
Definitiv. Okay. Was erwartet mich jetzt, dass ich die Regel gebrochen habe?
Lebenslanges Schwimmtraining. Du hast verdonnert über den Rest deiner Tage Bahnen in 100-Meter-Becken vor dich hinzuziehen.
Ja, ich darf nur noch im Kurzarmen-Trikot und mit Armlingen Radfahren.
Weißen Armlingen.
Aber generell, ich glaube, auf unserer Liste, die wir hatten mit Regeln, die wir nicht so unterschreiben können. Da waren viele solche vorschreibenden Regeln. Also zum Beispiel Facial Hair is to be carefully regulated. Also man muss seine Gesichtsbehaarung unter Kontrolle halten. Und waren ein paar bestimmte Bärte noch ein- bzw. ausgeschlossen. Und zwar, man darf keinen Vollbart haben und auch keinen Schnurrbart, was mich natürlich jetzt trifft. Und also ein Kinnbärtchen wäre nur erlaubt, wenn man Vorname Marco und Nachname Pantani hat. Und oder wenn man eine Glatze hat, für die man nichts kann. Also da muss ich auch sagen, mittlerweile, wenn man sich so im Peloton umguckt, da kennen, glaube ich, viele Profis auch diese Regel nicht mehr, was da an beeindruckenden Bärten mittlerweile unterwegs ist.
Aber so hat sich auch, würde ich sagen, jetzt die letzten Jahre
geändert. Ja, das ist echt mehr geworden, ja.
Es ist mehr geworden als früher. Ich meine, kann man sich Eddie Merckx mit Schnurrbart vorstellen? Ich meine, das ist ja immer so dieses halb ungeschriebene Gesetz hinter all diesen Regeln. Was würde Eddie Merckx tun?
Ja, weiß nicht. Ich kann zu dieser Regel nicht sagen, da mir auch mit 38 Jahren noch kein Bart wächst. Von daher.
Okay, aber was war denn eine Regel, wo du sagst, die kannst du so nicht unterschreiben?
Bei mir jetzt? Ich würde sagen, diese Regel Nummer 11. Die Familie kommt nicht an erster Stelle, sondern das Fahrrad. Also das könnte ich mal zu Hause vorschlagen, aber dann werde ich, glaube ich, gegrillt. Und ja, also ich finde, das Fahrrad ist ja schon eine Leidenschaft und natürlich mehr als ein Hobby, aber es gibt schon auch noch ein bisschen wichtigere Sachen.
Ja, ich finde, da zählt ja auch so ein bisschen rein. Ich meine, diese Regeln, das klingt ja immer auch durch, die sind ja auch nicht alle so unfassbar bierernst gemeint. Also letztendlich, das ist ja auch mal ein bisschen Selbstironie, ein bisschen Augenzwinkern und nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Und so interpretiere ich die Regel da auch. Also ich glaube, die kommt nicht irgendwo her, dass irgendwie mal was Greg LeMond gefragt wurde?
Sean Kelly.
Sean Kelly war es, genau.
Im Interview. Seine Frau lehnte am Auto. Er gab ein Interview nach einem Rennen und seine Frau lehnte einen Meter weiter, hat sie sich ans Auto gelehnt. Und dann hat er das Interview unterbrochen vor laufender Kamera wohl und hat ihr gesagt, hier, lehn dich da nicht ans Auto dran. Und dann hat sie auch vor laufender Kamera wohl gesagt, das geht mir auf die Nerven, hier kommt immer das Auto an erster Stelle. Und dann hat er gesagt, nee, du verstehst das falsch, das Fahrrad kommt an erster Stelle.
Das ist natürlich,
ist das wohl zurückzuführen.
Sind die noch
verheiratet? So besagt es die Legende.
Das finde ich auch, also man darf auf jeden Fall, also da merkt man ja auch schon, wo die Regel herkommt, dass man das vielleicht nicht so, so besonders ernst nehmen kann. Aber das ist halt auch immer so eine Sache. Manche Leute nehmen das dann immer so ein bisschen, bisschen ernster, als sein muss und maßregeln andere Leute, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, eben gegen eine dieser Regeln verstoßen, Schnurrbart haben oder auf eine längere Tour irgendwie mit zwei auf eine kürzere Tour mit zwei Trinkflaschen irgendwie auftauchen. Das ist, finde ich, so, dann ist es so ein bisschen, dann nutzen das halt Leute, die eh schon vielleicht Spielverderber sind, als quasi Vehikel, um anderen wirklich nochmal den Spaß zu verderben.
Da ja auch,
und das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
Regeln gibt, die so ein bisschen widersprüchlich sind. Also wenn man sie nämlich exakt auslegt, dass man einerseits sozusagen mit gutem Beispiel vorangehen soll, die Uneingeweihten sozusagen anleiten soll, gleichzeitig aber auch, man soll halt auch kein Arschloch sein. Kurz gesagt. Also, genau.
Man, kein Fundamentalismus.
Genau, also man soll denjenigen, die die Regeln nicht kennen, nett, höflich, freundlich auf die Regeln hinweisen, mit gutem Beispiel vorangehen, aber halt eben kein Arschloch sein. Und das ist, fängt das,
das ist,
Ganze
finde ich, so eine Regel, ein bisschen ein. Die können sich viele Leute zu Herzen nehmen, egal ob auf dem Rad oder abseits vom Rad.
Aber das ist ja auch immer die Sache. Man ist ja auch immer der Meinung, alle anderen sind Arschlöcher und man selber natürlich überhaupt nicht. Alle anderen machen was falsch. Und die interpretieren einen selbst dann ja vielleicht auch so. Also es ist nicht ganz so leicht.
Aber die Grundregel ist, wenn du quasi durch die Welt gehst und dich wunderst, dass du so, so viele Arschlöcher triffst, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass du ein Arschloch bist.
Ich glaube, wir kommen jetzt ab von unserem Thema. Ich will genau. Das nicht weiter vertiefen. Weil ich habe hier noch eine Regel, die ich sehr sinnvoll halte, und zwar die Regel Nummer 88. Wenn ich übersetze das mal jetzt frei, wenn du die Führung übernimmst oder wenn du mit jemandem zu zweit in der Führung fährst, dann zieh nicht heimlich so das Tempo an. Also halt, wenn 30 auf dem Tacho stand, als du die Führung übernommen hast, dann wird dich keiner für einen ganz tollen Hecht halten, wenn auf einmal 32 da drauf steht. Mhm. Und wenn du neben jemandem fährst, bei einer Zweierreihe, dann wird derjenige neben dir dich auch nicht unglaublich sympathisch finden, wenn du die ganze Zeit der Meinung bist, dass dein Vorderrad vor seinem sein muss.
Also bei der zweiten stimme ich dir zu, das geht mir richtig auf den Zeiger, wenn man mit anderen Leuten gerade in der Gruppe fährt. Und es gibt da so ein paar Experten, die müssen immer so ein halbes Vorderrad vorausfahren.
Und es ist furchtbar. Ja, wenn du dann aufgeholt hast, dann bleibt es ja nicht dabei, ja. Dann fahren sie ja auch wieder vor. Also ja.
Da werde ich auch regelmäßig von meiner Frau gemaßregelt, dass ich das tun würde.
Aha, du bist so einer.
Dessen Schuld bin ich mir nicht bewusst. Also Regel 86 wäre das ja irgendwie don't half wheel, also nicht diese halbe Radlänge immer vorne dran fahren. Und aber ich muss sagen, so diese Regel 88 mit don't surge, also beschleunig nicht extra noch, wenn du vorgehst, das könnte man echt ein paar Leuten auch mal echt hinter die Ohren schreiben, die denken so, hey, ich war jetzt die ganze Zeit im Windschatten, bin schön ausgeruht, ich gebe jetzt mal richtig Gas, und der vorne rausgeht und sich vielleicht echt ziemlich angestrengt hat, um das Tempo gleichmäßig zu halten, fliegt dann hinten raus, weil die ganze Gruppe irgendwie, und da muss man auch sagen, ja, da sind vielleicht, ich habe mit bei meinem Triathlonverein, da gibt es ab und zu in der Liga auch mal einen Teamwettkampf, und dann üben wir vorher das gemeinsame Fahren in der Gruppe bei hoher Geschwindigkeit.
Das ist mit Triathlon bestimmt ein ganz großer Spaß.
Ja, das ist der Gefahrenaspekt ist vielleicht gar nicht so groß, aber immer dieser Effekt, ey Leute, haltet das Tempo, wenn ihr vorne seid, nicht nochmal extra Gas geben, das ist immer das Schwierigste zu lernen. Irgendwie.
Ich hatte mal in meiner Trainingsgruppe eine Situation, da waren wir in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, wir waren irgendwie 6, 7 Mann, sind in Zweierreihe gefahren, und Grundlagentraining war angesagt und es ging halt voll in den Gegenwind, und ich bin halt mit einem Kollegen vorne gefahren, und dann sind wir halt, ja, weiß ich nicht, 25, 24 gefahren und hatten jemanden am Hinterrad, der dann irgendwie meinte, ah, das ist ja für mich weit unterm Grundlagenbereich, zog links raus, sprintete an uns vorbei und fuhr dann kilometerlang 20 Meter vor uns, ehe er wieder von alleine eingeholt wurde, weil er halt erkannt hat, es bringt gar nichts, jetzt hier irgendwie vorauszufahren, weil im Gegenwind, ja, oder im Windschatten bei
das
so einem
ist
Gegenwind sparst du halt einfach extrem viel Energie.
Vielleicht hätte er einfach mal sich für die Führung der Gruppe anbieten sollen, weil dann hätte er genau seine Intensität gehabt und genau. Ihr hättet schön mitrollen genau. Können.
Was haltet ihr denn von so kontroversen Regeln wie der Regel Nummer 18? Know what to wear, also ihr achtet drauf oder wisst, was ihr tragen sollt, nämlich keine Baggy auf dem Rennrad.
Ja, also da geht es um solche Sachen wie zum Beispiel genau die keine Baggy auf dem Rennrad oder eben, dass du halt, ja, dass du nicht mit einem Mountainbike-Helm zum Rennradfahren kommst oder dass du genauso auf dem Mountainbike auch keine engen Radklamotten anhast, es sei denn, du bist jetzt gerade ein Cross-Country-Rennfahrer. Ich finde, die stößt mir wieder auch so ein bisschen auf, weil das ist für mich immer so, da habe ich vor meinem inneren Auge tatsächlich dieses Bild, dass jemand quasi das Rennradfahren für sich entdeckt oder mal ausprobieren will, aber eben noch nicht voll ausgestattet ist. Und dann kommt er irgendwie zum lokalen Radtreff und kommt halt mit seinem Rennrad, aber fährt halt noch mit normalen Pedalen und Turnschuhen und ja, eben vielleicht mit der Baggy, die er noch irgendwie vor 6 Jahren mal fürs Mountainbike gekauft hat oder so. Und so jemanden würde ich nicht, den möchte ich nicht ausschließen vom Rennrad. Und also da habe ich natürlich immer auch so ein bisschen so ein negatives Bild von dieser Regel im Kopf. Muss nicht so sein, dass das so passiert, aber deswegen bin ich da immer hart dagegen, jemandem vorschreiben zu wollen, was er anzieht, wenn er unseren schönen Sport ausübt.
Was würdest du dem bei dem Punkt der Anleitung sozusagen, man kann ihn ja sozusagen in die Reihen aufnehmen und ihm sagen, schön, dass du das Rennradfahren für dich entdeckt hast. Wenn es dir Spaß macht,
kauf dir eine anständige Hose.
Sozusagen. Nee, weil das kannst du ja noch ergänzen mit, wie war das, Mountainbike-Pedale haben ihren Platz am Mountainbike. Das ist ja auch so eine Regel. Ich meine, da sind wir im Punkto Gravel, der weicht das Ganze ja schon noch deutlich auf, weil ja der Übergang fließend ist. Von daher würde ich sagen, beim Gravelbike ist eine Baggy und Mountainbike-Pedale eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Am Rennrad, ja, 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 jein.
Naja, aber ich meine, wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, wir sollen hier nicht so rummemmen, wenn es ein bisschen regnet, fährst du halt raus. Und gehört dann zum Quäl dich, du Sau, dass man sehenden Auges halt mit dem nassen Hintern rumfahren muss und vielleicht krank wird, nur weil man irgendwie so eine Regel nicht brechen will oder weil man halt einfach sagt, nee, auf dem Rennrad fahre ich halt
da hier. Da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz, das mir sagt, montiere dir nie, 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 niemals unter gar keinen Umständen Schutzblech an dein Rennrad. Du wirst dein Rennrad nie wieder unbefangen angucken können, wenn du es einmal so verunstaltet hast. Im Vergleich zu, ja, mein Gott, dieser Schlammstreifen hinten auf der Hose, hinten auf dem Trikot, der ist halt schon auch sowas wie ein Ritterschlag. Also ich meine, beim Cross, Mathieu van der Poel fährt auch nicht mit Schutzblechen. Also
ja gut, aber das ist, also da bin ich ein bisschen, das sehe ich lockerer, sage ich mal. Also im Winter habe ich natürlich ein Schutzblech da dran, weil ich halt keinen Bock da drauf habe, da halt immer meinen Hintern nass zu haben, schon nach wenigen Metern. Und wenn ich dann nicht Fahrrad fahre, nur weil mir nicht kalt werden soll, das ist ja auch bescheuert. Also deswegen sage ich halt, klar, Schutzblech, warum nicht? Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, Herrgott, warum denn jetzt halt keine Regenhose? Ist halt praktisch und hilft halt und unterstützt mich, um halt auch bei schlechtem Wetter Fahrrad zu fahren.
Weil ich bei der Regenhose einhaken muss, also Regenhosen besitze ich tatsächlich, so eine Überzieh-Regenhose, die ich jetzt dann auch bei so Sturzregen in der Tat auch immer mal wieder einsetze, wo ich dann auch dabei bin, okay, wenn ich bei wirklichem Dreckwetter unterwegs bin, dann finde ich, ist alles erlaubt. Also je schlechter das Wetter, desto mehr ist sozusagen erlaubt, weil man halt dadurch durch die Tatsache, dass man eben draußen fährt, ja schon seine Würdigkeit quasi erweist.
Aber ein Schutzblech erlaubst du dir nicht?
Ich mir nicht. Das kann jeder machen, wie er will, aber ich mache es halt nicht.
Also ich habe
ich würde es nie jemandem vorwerfen, der mit Schutzblech fährt, aber ich krieg's halt nicht echt über. Ich krieg's echt nicht über mich.
Ich glaube, ich bin jemand, der diese Know What to Wear-Regel in eine andere Richtung bricht, dass wenn ich mal auf einem Mountainbike unterwegs bin, ich ziehe halt stumpf Rennradklamotten an. Also ich bin dann der halt in normaler Radhose und Trikot fährt und nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Schlabberhose mit normalen Turnschuhen.
Aber sieht ich meine, jetzt aus. Schau mal in dein Herz, du bist doch auch ein Cross-Country-Rennfahrer eigentlich, wenn du auf dem Mountainbike sitzt. Ja. Du bist doch eigentlich, also Rennfahrer auch auf dem Mountainbike, dann darfst du das
auch sein.
Also
wenn das jetzt muss schnell sein. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt mit so einem 150 mm Enduro oder so in den Bikepark gehst, dann
ja, siehst du mal, da steige ich halt schon komplett aus. Ich meine, ich glaube, wir machen mal so eine extra Podcast-Folge Mountainbike verstehen. Wer weiß, was Cross-Country, Enduro, All-Mountain, Schlag mich tot alles ist. Du kannst heutzutage gar kein Mountainbike mehr kaufen, weil überhaupt.
Aber das macht doch auch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ich meine, das führt jetzt weg, aber wenn die Downhiller, wenn die, da geht es doch auch um Zehntelsekunden und alles Mögliche. Warum tragen die denn so behämmerte Schlabbersachen?
Weil die Sachen denken, es sieht cool aus.
Ja, aber wenn ich halt gewinne oder ich sehe cool aus und werde halt Fünfter oder so, das ist doch total bescheuert. Also es macht doch schon
einen Unterschied. Aber es ist doch beim Rennradfahren genauso. Du willst lieber cool aussehen, als dass du gewinnst, oder?
Naja, aber für mich sieht ja das cool aussehen, fängt ja auch mit hautenger Kleidung an. Ich will ja nicht so einen Sack.
Also quasi die coole Kleidung ist auch quasi eigentlich die optimale Kleidung, um zu gewinnen, wenn du schnell bist.
Mountainbike kann
anderen. Ja, bei mir ist halt nur das Problem mit dem Schnellsein, aber ja.
Ja, ja, aber das, da kümmern wir uns noch drum, ja. Ja, das stimmt eigentlich. Also die Downhiller, ja, da geht es sicher schon auch mal so um Zehntelsekunden, aber wer weiß, vielleicht, Moritz, ist da auch gerade die Nische, in die du reinschlagen kannst, okay, indem du mit dem engen Outfit beim nächsten Downhill-Rennen am Start stehst und dann einfach die Konkurrenz im Matsch stehen lässt.
Ich mache jetzt eine eigene Firma auf, ich spezialisiere mich auf Renneinteiler für Mountainbike-Downhiller.
Du brauchst eine elastische Schnitte, weil so der klassische Downhiller im Mountainbike, die sind ja schon durchaus auch ein Fallgewicht. Ja, aber am Ende machen wir uns hier gerade lächerlich, weil es sowas schon längst gibt.
Ja, und
wir einfach in unserer Rennradblase haben davon noch nie einfach was mitbekommen.
Ja. Mein Gott. Dann widmen wir uns doch mal der Regel Nummer 31, nämlich dass Ersatzschlauch, Werkzeug und
quasi alles.
Alles soll in den Trikottaschen mitgetragen werden und nicht in einer Satteltasche.
Um Himmels Willen.
Ja, also das muss ich auch sagen, kann ich nicht. Ich glaube, das ist so die Regel, die wir alle am ehesten und am häufigsten, also ich breche sie quasi jedes Mal. Bei meinen sämtlicher, vielleicht, wo es ja jetzt durchkam, Orthodoxie, die ich ja tatsächlich manchmal ein bisschen betreibe, das gehört echt zu den Sachen, da bin ich raus. Also das nervt mich auch einfach nur. Also vor allem bin ich viel zu vergesslich. Die Male, wo ich mit Rädern unterwegs bin, wo keine, weil es fällt ja auch drum, keine Frame-Mounted Pumps, also die Mini-Pumpe darf nicht am Rahmen montiert sein. Ich vergesse die halt sonst. Das ist so ein ganz klassischer Fall. Ich fahre los, 10 Kilometer von zu Hause weg. Scheiße, ich habe die Mini-Pumpe nicht eingesteckt. Und dann ist der Rest der Fahrt nur noch beten, dass kein Platten auftritt.
Außerdem sind meine Trikottaschen dann doch jetzt nicht immer brechend voll, aber meistens dann doch eher voll mit anderem Kram, mit ein Riegel, ein
Gel, Schlafsack,
Kiste Bier,
Zelt,
Selfie-Stick.
Nee, aber ja, also in der einen Tasche ist Handy, die ja auch mittlerweile relativ groß sind. Eine ist für ein bisschen Essen, die dritte ist für Schlüssel und so. Und ich meine, die müssen ja auch nicht pickepack voll sein. Dann passt da vielleicht noch eine Weste mit rein oder so. Und
ich lehne diese Regel auch ab, aber ich verstehe den Hintergrund, der das ist, weil der Hintergrund ist ja, das Fahrrad soll clean bleiben von der Optik her, es soll nicht mit einer Satteltasche, womöglich noch mit so einem halben Koffer, der unterm Sattel hängt, verunstaltet werden. Und das teile ich schon. Ich finde aber im Umkehrschluss, ich finde es halt auch immer total bescheuert, wenn die Leute ihren ganzen Hausstand in den Trikots mit sich führen. Das sieht ja auch irgendwie nicht aus.
Ja. Ja, das stört dann die Ästhetik des Fahrers so ein bisschen, wenn er da mit so einem Arschbuckel da noch langkommt.
Also ich habe es für mich jetzt so gelöst, dass ich immer eine Werkzeugflasche habe. Also in einem Flaschenhalter ist eine Werkzeugflasche und da ist alles drin. Und deswegen habe ich den cleanen Sattel, da hängt nichts dran. Und ich habe auch die Trikottaschen verhältnismäßig frei. Aber Nachteil ist natürlich auch, also der Königsweg ist es auch nicht. Du hast halt nur eine Trinkflasche dabei, musst unterwegs dann irgendwie anhalten.
Und? Oder du hältst dich an Regel 52.
Ja, und die Optik ist natürlich auch nicht so toll. Wie ist die 52?
Drink in moderation.
Ja.
Also genau, nur Verhalten trinken, was ist eine
Schwachsinnsregel, ja. Also es gibt ja so diesen alten Rennfahrerspruch, trinken ist Schwäche. Oder wer trinkt, zeigt Schwäche.
Ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich irgendwie so...
Ich glaube, das kommt aus den 30er Jahren, als man noch Rotwein und rohes Ei irgendwie in der Trinkflasche hatte. Also das hätte ich auch nicht getrunken. Da hätte mir auch eine Flasche
gegeben. Ja, heißt es nicht auch
hier... Das ist ja auch klar, wenn du dann trinkst und dann bist du besoffen, dann bist du ja auch schwächer. Also von daher...
Ja, stimmt. Heißt es nicht auch, Schweiß ist Schwäche, die den Körper verlässt?
Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt.
Nee, Schweiß oder Schmerz, keine Ahnung.
Ja, beides.
Egal. Aber ja, also diese Regel 52 irgendwie, trinke nur Verhalten ist auch, also Quatsch, mal, lieber mehr trinken als weniger. Wer wenig trinkt, der ist weniger leistungsfähig, ist mittlerweile gar keine Frage mehr. Aber das passt irgendwie, auch, da gibt es ja auch eine Regel, die heißt, eine von den letzten, die Regel Nummer 91, keine Verpflegung auf Trainingsfahrten, die kürzer als 4 Stunden sind. Und die ich auch für eine Schwachsinnsregel halt, weil ja, der Körper, betreibst Raubbau an deinem Körper quasi. Also wenn du nicht, ist egal wie niedrig deine Intensität ist, wenn du jetzt nicht irgendwie nur das Ziel hast, quasi abzunehmen und Fett zu verbrennen, dann vielleicht. Aber für ein gezieltes Training musst du auf jeden Fall auch unter 4 Stunden was essen. Aber wenn man halt wenig trinkt und wenig isst, dann ist es auch in den Trikottaschen Platz für das ganze Geraffel wie Ersatzschlauch und Mini-Tool. Also klar, so wenn man da Essen drin transportieren muss, dann hat man natürlich keinen Platz für das, für die ganzen Ersatzschläuche, die müssen dann in die Satteltasche. Also insofern verzahnen diese Regeln sich schon ineinander. Aber und wenn man die eine nicht befolgt, dann kann man die andere auch nicht erfüllen.
Ich habe das ultimative Gegenargument gegen diese Regel 91, weil wenn man nichts isst, wird man halt einfach langsamer. Und das will ja nun wirklich gar keiner. Also wenn ich auf 4 Stunden nichts esse, ich meine, da fehlt halt einfach die Energie. Und ich meine, jeder, der schon mal eine Begegnung mit dem Hammer hatte, merkt, wie unfassbar scheiße das ist und wie unfassbar langsam man dann wird. Egal, ob es bergauf geht oder flach. Das kann doch keiner wollen.
Also ich habe eine Regel für mich, die ist so ein bisschen ähnlich, aber das sind dann nicht 4 Stunden, sondern 90 Minuten. Also wenn ich jetzt nur eine Stunde, anderthalb locker Radfahren gehe, dann nehme ich da jetzt keinen nicht drei Gels mit, oder? Bitte?
Keine 3 Mettbrötchen.
Nee, die hole ich mir unterwegs.
Beim Metzger.
Da packe ich mir noch einen Euro ein und ja.
Aber jetzt haben wir einige Regeln quasi ausgeschlossen oder gesagt, dass die nicht richtig sind und zutreffen. Es gibt ja schon auch noch einige, die wir sehr gut finden. Zum Beispiel die Regel Nummer 58. Unterstütze deinen lokalen Bikeshop. Also geh zum Händler um die Ecke. Da, finde ich, kann man jetzt nichts gegen sagen.
Oder? Ja, kann man. Doch, ich kann da super was gegen sagen. Nee, prinzipiell würde ich der Regel auch zustimmen. Ich habe nur leider schon, also ich habe auch selber in einem Fahrradladen gearbeitet und ich habe aber auch als Kunde schon echt schlechte Erfahrungen in Fahrradläden gemacht, was vielleicht auch ein bisschen manchmal damit zusammenhängt, wenn man relativ genau weiß, was man will oder sich auskennt und quasi eigentlich nur eine Sache braucht, dann ist man manchmal in einem Radladen, der einem dann quasi irgendwas anderes andrehen will, vielleicht nicht so gut aufgehoben. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber ich meine, das steht und fällt mit dem Fahrradladen. Und wenn man dann tatsächlich mal mit seinem Latein am Ende ist und auf Hilfe angewiesen ist, dann ist es natürlich, ist der lokale Radladen ist die erste Anlaufstelle und den gibt's aber nur, wenn da auch mal ab und zu eingekauft wird. Also es lohnt sich quasi, den Radladen irgendwie zu unterstützen und am Leben zu halten. Klar, im Internet ist es manchmal billiger zu bekommen, aber wenn man dann irgendwie im Internet günstig Teile kauft und aber nicht weiß, wie man die ordentlich dran schraubt, dann macht man hinterher vielleicht noch mehr kaputt. Deswegen würde ich auch sagen, also kann man schon zustimmen, auch wenn man, ja, es ist nicht alle Radläden sind gleich und es gibt sicher welche, da macht man irgendwie bessere oder schlechtere Erfahrungen, aber prinzipiell würde ich sagen, ja, erhaltet durch euren Einkauf den lokalen Radladen am Leben, denn
wenn ihr das Glück habt, sozusagen einen guten zu haben, dann kann man auch mal einen Euro oder zwei mehr für eine Kette bezahlen und sozusagen da den einfach unterstützen, als jetzt wirklich immer auf den letzten Cent zu gucken. Und wenn man halt dann sich irgendwo ein Problem hat und nicht mehr weiter weiß und wird gut beraten, kann man halt da auch mal was kaufen. Also das ist ja...
Ist auch eine Regel, an die ich mich ehrlich gesagt öfter halten sollte. Also irgendwie, ich habe mir irgendwann so angewöhnt, möglichst viel selbst reparieren zu können am Rad. Und dann, ja, es ist halt letztlich doch kostengünstiger, sich das irgendwo online zu bestellen und dann selber anzuschrauben. Ja. Aber
also wenn ich weiß, was ich will, also wenn ich weiß, ich brauche eine neue L-Fach-Kette, dann kann ich mir die selber bestellen. Dafür muss ich jetzt nicht in den Radladen gehen, der mir die im Zweifel auch nochmal bestellen muss. Ich glaube, da verdient der jetzt auch nicht so viel dran, dass ich dann den mit der Kette rette. Im Zweifel, sondern wenn es geht darum, wenn ich die dann auch nicht wechseln kann, dann mit einer im Internet gekauften Kette anzukommen, sagen, hier, mach mir die bitte drauf. Oder noch schlimmer, mit einer irgendwie vermurksten, hier, ich habe die Züge irgendwie halb reingekriegt und alles ist irgendwie krusch und nichts funktioniert mehr. Hier, bitte rette mir mein Fahrrad. Das ist dann eher so semi. Mhm.
Da sollte man vielleicht dann das schon von Anfang an in die fachkundigen Hände eines Radmechanikers geben.
Gut, also ich habe gesehen, es war jetzt doch ein bisschen kontroverser, als ich dachte, diese Sache. Aber eine Sache, wo wir uns doch, glaube ich, sicher sind, ist die Regel Nummer 77. Respektiere die Umwelt und schmeiß dein Zeug nicht in die Walachei. Also
ja. 1a sieht man leider viel zu oft. So Gelpackungen am Wegesrand und...
Also ich meine, die Riegeltüte hat ja auch mit dem Riegel drin noch ins Trikot gepasst. Also kann sie ja, nachdem du den Riegel gegessen hast, nicht plötzlich nicht mehr ins Trikot passen. So einfach ist es.
Aber es ist tatsächlich erstaunlich, wie oft man das sieht.
Also bei Events ist es ja ganz schlimm, wenn du irgendwie... Mhm. Ja gut, sag mal so, wenn ich in meiner Spitze fahre, dann sehe ich es nicht so. Aber also ihr, die ja immer hinterher fahrt... Fahrt ja immer über.
Wir müssen über deinen Scheiß aufräumen.
Nee, wenn man, also wie jetzt ich ehrlicherweise immer eher im hinteren Mittelfeld mich unterwegs befinde, da siehst du ja echt schon die ganzen weggeschmissenen Gelpackungen und was weiß ich was alles. Und da finde ich es halt immer noch extrem krass, wenn du dann bei den Profirennen dann immer noch siehst, wie die auch das Zeug in die Landschaft pfeffern. Also,
ja, vor allen Dingen so hirnrissig. Also, was ich ganz krass finde, die sind halt wirklich 5 Kilometer vom Ziel. Oder 3 Kilometer vom Ziel. Und natürlich geht es da um die Wurst. Aber ist der Aufwand des in den Trinkflaschenhalter greifen, sich aufrichten, das Wegschmeißen, ist der aerodynamische Verlust, den man für diese 5 Sekunden dann hat, ist der nicht schlimmer als die 20 Gramm Gewicht, die man doch mehr mit sich rumgeschleppt hat? Also das verstehe ich tatsächlich überhaupt nicht.
Vor allem ist nicht ein leerer Flaschenhalter schlimmer aerodynamisch betrachtet als ein Flaschenhalter, wo noch eine Flasche drinsteckt. Also das habe ich mal gelernt vor ein paar Jahren.
Wahrscheinlich auch.
Deswegen frage ich mich immer jedes Mal, wenn die 3 Kilometer vorm Sprint noch die Flaschen wegschmeißen, warum?
Also ich glaube immer, das ist eher so eine Kopfsache. Also die wollen sich jetzt fertig machen und zeigen, jetzt wird's ernst. Also das ist irgendwie vielleicht, um sich selbst nochmal zu pushen oder sonst irgendwas. Aber also rationale Gründe kann das ja nicht haben.
Ja, vor allem,
und da, was ich natürlich... Und ich halt denke, das könnte man halt auch mal ein bisschen ahnden.
Das wird ja jetzt auch stärker. Also im Zuge dieser Regeländerung mit Supertack und so gibt es ja da auch neue Regeln, dass das sogar mit Zeitstrafen belegt werden kann.
Ist die Frage, ja, was dann halt durchgesetzt wird. Was ich natürlich immer gerne, oder was es immer schöne Aufnahmen vom Streckenrand sind, wenn dann irgendwie, gibt es ja immer mal wieder so ein paar Fernsehbilder von irgendwelchen Profis, die dann ihre Flaschen quasi den jungen oder jüngsten Fans noch irgendwie zuschmeißen und so. Ich hoffe natürlich, dass sowas dann nicht geahndet wird. Und es gibt ja wirklich Leute, die sind da hinterher wie sonst was, die quasi stehen, nach den Verpflegungszonen, weil sie wissen, da fliegt jetzt dann gleich so eine schöne Musette-Tasche raus oder so.
Aber das ist ja was anderes, wenn du siehst, da sind Leute und denen werfe ich gezielt etwas zu. Ich meine jetzt die Sachen, wo die wirklich quasi durch irgendeine Schlucht fahren und dann schmeißen sie das Ding in die Schlucht runter oder halt wirklich, sind überhaupt gar keine Zuschauer da und dann wird es im hohen Bogen irgendwo in die Botanik gefeuert. Das finde ich, persönlich nicht in Ordnung.
Ich habe da sogar noch eine Szene im Sinn, das war letztes Jahr bei Mailand Sanremo, als Alaphilippe und Wout van Aert in der Abfahrt vom Poggio waren und kurz bevor sie unten waren, ich weiß nicht, wer von beiden das war, aber einer hat noch mal eine Trinkflasche, wollte die wegschmeißen, hat die halt gegen eine Hauswand geschmissen und die flog halt zurück auf die Straße. Und die ist ja dort nicht sehr breit, wenn die da mit 80 Sachen runtergenagelt kommen. Und ich dachte noch so, um Himmels Willen, da muss es doch im Feld hinten gleich knallen, wenn da jemand diese Flasche ins Vorderrad kriegt.
Ist ja auch gefährlich. Also
naja, vielleicht war das ja das Ziel.
Die Verfolger abhängen.
Hoffen wir mal nicht, dass das Sie haben es ja bis auf die Via Roma geschafft.
Ja, stimmt.
Vielleicht auch deswegen.
Wobei ich bekennen muss, dass, glaube ich, am Gavia eine Trinkflasche von mir rumliegt. Die ist mir aber beim nicht mehr ganz im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte irgendwie aus dem Flaschenhalter gerutscht. Bei der Haute Route war es damals. Ich war schon am Begriff anzuhalten. Sie kullerte dann fröhlich in den Straßenkram und da ging es halt relativ steil runter. Und ich hatte und dann immer weiter runter und da kam ich halt echt auch nicht mehr hin. Also die konnte ich gar nicht unter Wahrung meiner körperlichen Unversehrtheit wieder rausholen und die geht mir aber immer noch nach, weil ich denke so, scheiße. Ich fühle,
da liegt jetzt Plastik von
mir. Ich fühle mich schuldig, aber ich konnte es halt echt nicht ändern.
Also Sommer 2021 fährst du wieder hin und suchst ihn.
Genau.
Ich würde sagen, da machen wir einen Betriebsausflug, ja, weil da muss ja schon einer abseilen und eine Sicherung machen. Also da müssen wir schon, ist finde ich, Grund für eine Dienstreise, würde ich sagen.
Ich hoffe, dass irgendein Murmeltier da sein Haus drin gebaut hat oder so.
Tja.
Ich glaube, wir sind jetzt auch so durch unsere...
Die wir aufgeschrieben haben. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Und das wäre auch die Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir jetzt eine ganz entscheidende Regel vergessen aus diesen Veluminati? Oder sind diese 95 Veluminati-Regeln unvollständig? Welche müsste noch zugefügt werden?
Regel 96, kauft die Roadbike.
Und Regel 97 schließt ein Abo ab. Ja. Und Regel 98... kündigt es niemals.
Und Regel 99, ihr sollt keine anderen Radsportmagazine neben uns haben.
Ja. Und Regel 100, damit wir die runde Zahl voll machen, abonniert den Podcast.
Ja, check. Damit haben wir eigentlich die wichtigsten Dinge gesagt. Wenn ihr noch andere Regeln eben habt, dann schreibt uns an podcast@roadbike.de und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber mal wir reden sollen, dann immer her damit.
Genau, und uns gibt es natürlich nicht nur als Podcast, ihr habt es gerade eben schon gehört, aber es gibt ein ganz tolles Heft mit dem gleichen Namen, nämlich Roadbike. Und das gibt es jeden Monat am Kiosk. Das könnt ihr euch da kaufen, aber ja, seien wir mal ehrlich, viel einfacher ist es, wenn ihr es abonniert, weil dann kommt das Heft zu euch nach Hause. Manchmal sogar schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Also ihr kriegt also eine exklusive Preview vom kompletten Heft, wenn ihr es abonniert. Es lohnt sich. Und im Internet gibt es uns auch auf roadbike.de oder auf Facebook, Instagram und Twitter als Roadbike Magazin. Deswegen klickt überall rein, folgt uns und abonniert diesen Podcast. Er ist sehr gut.
Wer hat das denn gesagt?
Also, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, sagen bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.